Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, wir müssen als erstes natürlich Fenerbahce gratulieren zu dem heutigen Sieg. Ich glaube, es war ein intensives Spiel. Ich glaube, dass wir ein hochklassiges Spiel gesehen haben von beiden Seiten. Wir sind natürlich sehr enttäuscht über die Niederlage. Ich glaube, sie war nicht notwendig. Ich glaube, wir hatten genug Situationen, genug Spielphasen, um das Spiel auf eine andere Seite zu ziehen. Das ist uns leider nicht gelungen, ja, weil wir ähnlich, vielleicht nicht ganz so krass, aber ähnlich wie in Basel, unsere Chancen, die wir haben, nicht effizient genug nutzen.
Der VfB Stuttgart verliert im Sükrüs Saracoğlu-Stadion gegen Fenerbahçe Istanbul mit 0:1. Wir haben gerade den Trainer Sebastian Hoeneß gehört. Er hat fair, wie sich für einen Sportsmann gratuliert, dem Gegner gratuliert zum Sieg, hat aber auch seine besondere Einschätzung zu der Partie. Die hören wir nachher noch. Unsere Einschätzung geben wir jetzt hier aus Kadıköy, aus dem Gate Hotel, wo wir alle in verschiedenen Stockwerken untergebracht sind. Wir, das sind meine Wenigkeit Christian Pavlic, das ist David Scheu. Ich grüße dich.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und Philipp Meisel oben in der Romantic Suite im 7. Stock.
Gneidin, ja, in Sachen, sag ich mal, Hotelzimmer, Ausstattung und abenteuerliche Arbeitsposition haben wir auf jeden Fall, setzen wir neue Maßstäbe hier in Istanbul, das ist mal Fakt.
Definitiv, vielleicht, wenn du schon mir die Steilvorlage so gibst, setzte denn auch die Atmosphäre im Stadion am Donnerstagabend neue Maßstäbe? Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister zwischen denjenigen, die vor Ort waren, denjenigen auch, die das Spiel aus Stuttgart, aus Deutschland verfolgt haben. Es war schon brutal laut.
Ja, aber also ich möchte einfach mal vorweg schicken, das hätte niemanden überraschen dürfen, was da auf dich wartet. Das war einfach klar, das war bekannt, das ist ja nicht seit gestern, sondern seit Jahrzehnten so. Und dass dich in einem Land mit sehr heißblütigen Fans auch eine Atmosphäre erwartet, die jetzt nicht unbedingt die allergastfreundlichste ist, ja, in dem Sinne, ja, lag auch auf der Hand, ja, und dass das sich auf dem Platz fortsetzt auch, ja, insofern bin ich ein bisschen irritiert, ob derjenigen, die sich da jetzt großartig wundern über das, was da gestern Abend abgelaufen ist, ja. In all seinen Facetten.
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, für mich war es das erste Mal in einem türkischen Fußballstadion. Es ist definitiv das lauteste Stadion, in dem ich je gewesen bin. Das lag zum einen an den Zuschauern, das lag aber auch an diesen unfassbaren Verstärkerboxen. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu, was die rausballern. Erstmal eine Stunde vorher an, sag ich mal, türkischer Folkloremusik und dann werden da dann auch vom Stadionsprecher alle Sachen rausgehauen, die nur gehen. Das ist schon brutal.
Ja, ich meine, wir haben es ja auch schon während dem Spiel so, es ging, kurz versucht zu unterhalten. Ja, ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, ich weiß nicht, wer hier eine Dauerkarte hat, der muss ja taub sein. Also wenn du hier jede Woche herkommst oder alle 3-4 Tage, kriegst du ja eine Vollmeise. Und der David hat mich irgendwann mal mit weit aufgerissenen Augen angeguckt und gefragt, Mensch, sind echte Pfiffe oder lassen die sich über die Boxen nochmal verstärken? Weil das war so brutal, dass du wirklich, also ich habe mir teilweise die Ohren zuhalten müssen. So, ja, oder habe mir Earbuds reingesteckt, also quasi das Noise Cancelling meiner Kopfhörer benutzt, um da einfach ein bisschen Druck rauszunehmen. Nichtsdestotrotz, damit war umzugehen, ja, und ich glaube, die größeren Brocken, die man aus dem Weg räumen hatte müssen, waren eher auf dem Platz begründet, Stichwort Unwirtlichkeit, ja, ich will nicht sagen Feind, das war es nicht, aber halt, dass dir diese Mannschaft, dass dir Fenerbahce entgegentritt als eine Einheit, die sehr genau weiß, wie sie mit dieser Atmosphäre zu spielen hat und wie sie die einsetzen kann für ihre Zwecke, das war einfach auch von vornherein klar. Und ich finde, im Großen und Ganzen, auch wenn das letzte Quäntchen gefehlt hat, hat es die Mannschaft gut gemacht. Ja, wenn man jetzt mal einen Vergleich zieht, vor knapp ungefähr einem Jahr ist man auch gegen so eine unwirtliche Atmosphäre angetreten. Da waren wir in Belgrad. Christian, du erinnerst dich sicherlich noch gut. Und da hat die Mannschaft es nicht geschafft, mit diesen Themen umzugehen, ist dann auf dem Platz irgendwann auseinandergefallen, wurde sportlich dann auch zerlegt. Und das ist gestern nicht passiert.
definitiv. Ich würde sagen, ganz kurz, und ich muss auch David noch was fragen, bevor wir aufs Sportliche kommen, muss ich zu diesen Pfiffen auch nochmal was sagen, weil ich auch gelesen habe, dass das wirklich sehr, sehr viel diskutiert wurde. Vermutlich geht es mal davon aus, einfach auch von vielen, die eben noch nie ein Fußballspiel oder ein Sportereignis aus der Türkei oder aus diesen Gefilden gesehen haben. Muss ich ganz kurz zum Kontext sagen, das gehört einfach hier ein Stück weit zur Folklore dazu. Und das ist im Übrigen auch nicht nur als Respektlosigkeit oder als Diffamierung gegenüber dem Gast zu verstehen, sondern ganz im Gegenteil. Manche kennen es vielleicht aus der NFL, vom American Football. Es geht schlicht und ergreifend darum, wenn der Gegner in Ballbesitz ist, das Ding so laut werden zu lassen, dass die nicht miteinander kommunizieren können unten auf dem Platz. Das ist so eine der Motivationen, die so dahinter steckt. Deswegen ist einfach permanent jedes Mal, wenn der Gegner im Ball ist, ein Pfeifkonzert in diesem Stadion. Daran muss man sich gewöhnen, David. Aber Philipp hat es angedeutet, der VfB hat es eigentlich bis auf möglicherweise die eine Elfmetersituation gut hinbekommen und gut dagegen gehalten.
Es gab ja gerade die Befürchtung, dass in der Anfangsphase die Mannschaft überrollt werden könnte. Die ersten 10, 15, 20 Minuten ist im Vorfeld viel Thema gewesen, ob der VfB der Kulisse standhalten kann. Und rückblickend muss man eigentlich sagen, die ersten 20 Minuten waren die besten in diesem Spiel. Das haben sie wirklich gut angenommen und ich finde, dass das, was Philipp gesagt hat, das siehst du einen Schritt. Es gab in der Vergangenheit oft genug Spiele, wo du gerade auswärts bei Mannschaften, die spielerisch jetzt nicht unbedingt besser waren, aber eine große Wucht auf den Platz gebracht haben, die Zuschauer mitgenommen haben, gab es oft genug Spiele, in denen sich der VfB hat einen Schneid abkaufen lassen. Ich finde, die Niederlage hatte andere Gründe. Einsatz, Körperlichkeit und so haben gestimmt. In der Hinsicht fand ich es einen Schritt nach vorne.
Und dass das Spiel trotz dieser, sage ich mal, Steigerung in Hexenkesseln, die durchaus zu sehen war im Vergleich zu von vor einem Jahr, dass das Spiel trotzdem verloren ging, das lag natürlich allen voran an diversen Elfmetersituationen. Ich würde sagen, bevor wir da in die Analyse gehen, hören wir mal rein, wie Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel im Bauch des Sükrü Saracoğlu Stadions die Szenen bewertet hat und vor allem die Szene im zweiten Durchgang. Bitteschön.
Ich denke, dass wir hier mit der erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen können. Ich glaube, wir haben das gezeigt, was wir zeigen wollten. Wir wollten mutig spielen. Müssen natürlich über eine Situation sprechen. Wir kriegen einen Elfmeter zugesprochen, der nachher wieder genommen wird. Das ist eine Situation, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich denke auch, der erste Elfmeter, den Fenerbahce bekommt, der ist korrekt. Genauso wie unser Elfmeter korrekt gewesen wäre. Und ich verstehe die Regel so, dass der VAR eingreift, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt. Und das ist für mich nicht zu sehen. Es gibt einen klaren Kontakt direkt im Anschluss an den Schuss. Wir sehen auch an Angelos Knöchel, dass es diesen Kontakt gab. Und deswegen ist das natürlich eine spielentscheidende Situation, die aus meiner Sicht falsch bewertet wurde. Und trotzdem hatten wir, glaube ich, auch neben der Situation, gerade in der zweiten Halbzeit, über die Rückräume, die Cutbacks, genug Situationen, um den Ausgleich zu schießen. Haben es leider nicht bekommen.
Ja, soweit der Trainer. Es sind natürlich die kniffligen Situationen gewesen. Lasst sie uns mal kurz abräumen. Der Elfmeter, der letzten Endes das 1-0 für Fenerbahce besorgt hat, natürlich kein hartes Foul, es ist ein Mini-Zupfer. Martin Skriniar macht viel draus, aber halt einfach auch ungeschickt von Stiller. Und wenn er Schiri gibt, ist es halt einer, oder? Wie seht ihr es?
Ja, ganz klar. Aber also du wirst da eigentlich bestraft für deine eigene Dummheit und das zu Recht, finde ich. Ja, also ein Spieler wie Stiller, der nicht zu Unrecht von Experten, auch gestern beispielsweise dann im Nachgang von dieser obskuren Pressekonferenz mit Domenico Tedesco, von ihm selbst in absolutes europäisches, eigentlich Weltspitzenniveau eingeordnet wurde. Und da ist der Spieler beziehungsweise auf dem besten Weg dahin. Dem darf sowas nicht passieren. Das ist ein bisschen arg D-Jugend unter Stripfing am Wochenende. Das ist schwierig. Also wenn du auf diesem Niveau, darf dir das nicht passieren. Ja, das weiß Schiller auch. Das ärgerte ihn am allermeisten. Ja, und deswegen muss man darüber, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Das sind ganz klare Elfer und den macht Akturkolo extrem gut, obwohl, und das ist tatsächlich die kleine Pointe an dem Thema, obwohl Karasor Nübel die richtige Ecke anzeigt, ja, hat sich Nübel für die andere entschieden und Aktürkoğlu ist bekannt dafür. Ich glaube, der hat eine exzellente Quote vom Elfmeterpunkt. Ist auch diesem ganzen Thema natürlich gewachsen, atmosphärisch und so weiter. Also für den überhaupt kein Problem. Der schafft es ja sogar, von Galatasaray zwar mit einer Zwischenstation zu Fenner zu wechseln und hier trotzdem gemocht zu werden. Das kriegt auch nicht jeder hin. Ja. Und deswegen schwamm drüber, kann man meiner Ansicht nach nicht groß dran rumdeuten an der Situation.
Ist ein klarer Elfmeter. Es gibt ja bei jeder Ecke im Vorfeld, im Strafraum immer ein Gerangel und immer Positionskämpfe. Das ist völlig üblich. Nur der Punkt ist halt dann, du musst rechtzeitig loslassen.
Genau.
Und der Moment ist halt in dem Fall von Stiller verpasst worden, wenn dann der Fokus des Schiedsrichters nicht mehr auf den Eckenschützen geht, sondern auf das, was in der Mitte passiert. Wenn die Ecke kurz vor der Ausführung ist, dann musst du halt gucken, dass du da dem Schiedsrichter und vor allem Gegenspieler keine Einladung gibst zum Fallen. Und es ist ein Geschenk gewesen, was dann angenommen wurde.
Der Skriniar merkt natürlich, dass er gehalten wird, verzögert dann seine Laufbewegung, so dass Stiller auf ihn hinten drauf läuft quasi und ihn dann noch so halb mit abräumt, obwohl er versucht, über ihn drüber zu springen. Das ist einfach, da sind wir bei dem Punkt, wo eben Lehrgeld bezahlt wurde. Das habe ich auch im Kommentar geschrieben, den ihr auf den Seiten findet oder bei WhatsApp auch bekommen habt schon. Das ist dann eben dieses Quäntchen, was auf internationalem Top-Niveau dem VfB fehlt, um Schritte zu gehen. Ja, man ist einen Schritt gegangen, man hat eine Weiterentwicklung vollzogen, das kann man festhalten, man hat dieser Atmosphäre standgehalten, aber um dann halt was zu ziehen, von mir aus auch dreckig, dann brauchst du halt Abgeklärtheit und Abgewichstheit, auf Deutsch gesagt, in solchen Situationen, und die hatte Stiller da nicht.
Ja, und wenn du dir so einen Spieler wie Martin Skriniar anschaust, der hat schon Champions League gespielt, jahrelang, genau. Bei Liverpool, ja. Bei Inter, der weiß genau solche Situationen zu nutzen. Da hast du genau gesehen, beispielsweise auch als Vorgriff schon mal in diesen 7 Minuten Nachspielzeit am Ende, das hat Fenerbahce einfach klug runtergespielt. Das hat der VfB auch nicht richtig geschafft. Und die haben das können sie, da haben sie die Erfahrung, und Skriniar hat das in der Situation genutzt. Lass uns kurz bei den anderen Elfmetern bleiben, vor allem dann im zweiten Durchgang gab es zuerst vermeintlich den zweiten für Fenerbahce. Ich glaube, das können wir kurz abhandeln, das war abseits im Vorfeld, deswegen zu Recht zurückgenommen. Worüber wir sprechen müssen, und das ist
wieder vorher bei Elfmeter gewesen, der vollkommen Ordnung gegangen wäre, aber, ohne dieses Abseits.
Ja, klar, also. Aber Abseits ist Abseits. Und ja. Worüber wir natürlich
sprechen. Christian,
Abseits. Ich wollte es nochmal klarstellen. Abseits ist Abseits. Und VAR ist VAR. Ja. Und das ist die Geschichte, und da greifen wir das auf, was wir vorher von Sebastian Hoeneß gehört haben. Die Szene, als Stiller dann zu Fall gebracht wurde bei seiner Aktion. Und je öfter ich mir die Zeitlupe anschaue, desto unklarer ist die Situation, desto mehr kannst du sie so und so und so deuten. Man kann tatsächlich auch sagen, dass es möglicherweise andersrum gewesen sei. Aber völlig unabhängig davon, wie du die Szene deutest, die Bilder geben nicht her, in meinen Augen, dass es eine klare Fehlentscheidung war, die den VAR somit befähigen würde, dieses Ding zurückzunehmen. Da ist ein klarer Kontakt. Von wem der initial ausgeht, geben die Bilder in meinen Augen nicht her. Und die These, die ich halt habe, und da bin ich tatsächlich bei Sebastian Hoeneß, ist, gibst du den Elfer im ersten Durchgang für Fenerbahce, musst du auch den für den VfB im zweiten Durchgang geben. Oder gib beide nicht. Und wenn der Schiri eine Linie hat, dann gibt er den Elfer, und dadurch vor allem, dass er ihn initial gepfiffen hat, finde ich, kann er ihn nicht zurücknehmen lassen durch den VAR, und da kann ich Sebastian Hoeneß schon sehr nachempfinden. Wie seht ihr es?
Ich finde, die Kulisse war da mitentscheidend bei der Situation. Es ist ja ein paar Minuten überprüft worden, und dann hast du gesehen, wie ein Spieler von Fenerbahce, dann der nächste, das Publikum animiert hat, immer noch lauter zu pfeifen, und du kannst es nicht beweisen, aber ein Stück weit kann das ein Schiedsrichter beeinflussen. Ich wage jetzt mal die These, wenn das Spiel in Stuttgart stattgefunden hätte oder von mir aus Corona ohne Zuschauer, dann wäre er nicht zurückgenommen worden. Das ist ein Stück weit Faktor der Kulisse gewesen, und es ist, wie du sagst, Christian, es ist keine klare Fehlentscheidung, und dann musst du das Ding stehen lassen.
Da bin ich bei euch, das ist keine klare Fehlentscheidung, du musst es, wenn du es pfeifst, stehen lassen, aber ich bin nicht dabei, dass die Atmosphäre da irgendwas entschieden hat, denn die Leute, das eigentliche Problem sitzt ja nicht im Stadion. Das Problem heißt VAR, ja, sondern die sitzen irgendwo und die haben es entschieden. Und das ist nicht ihr Ding, also es ist nicht ihre Aufgabe. Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass das Schiedsrichterwesen sich selbst irgendwo pervertiert hat, dahingehend, dass dieses ganze Thema eingeführt wurde. wisst sicherlich alle, der diese Sendung hier lange hört, ich bin von einem klaren Verfechter pro war in den letzten Jahren, seit es diesen Quatsch gibt und er quasi Saison schlimmer wird, zu einem Gegner mutiert, ja, und da, du darfst den Schiedsrichter auf dem Platz einfach, du untergräbst seine Autorität durch das ganze System. Und deswegen kommt es auch so, dass die in ihrem Containerchen, wo auch immer sie hocken, gestern Abend entschieden haben, dass dieses Ding zurückzunehmen ist und sonst niemand. Ja, das allein Ding schon durch aber ihr Einschalten und das ist, dass sie sich überhaupt gemeldet haben. Und das ist halt einfach nicht in Ordnung.
Aber dass sie sich melden, dass es überhaupt zu dieser Kommunikation kommt, und da kann ich den Punkt von David schon ein bisschen was abgewinnen, dass es überhaupt diese lange Pause gibt, die zu dieser Kommunikation führt, das glaube ich schon. Lass mal dieses Ding vor der Cannstatter Kurve geben, dann hörst du natürlich keine großen Proteste. Ich glaube, dann sind auch die Fenerbahce-Spieler eher klein mit Hut und nicht so wie gestern, dass sie die ganzen Tribünen animieren, dass nebenher übrigens ein Spieler schon den Elfmeterpunkt kaputt tritt, während da diskutiert wird. Also, ja, wie David gesagt hat, beweisen kannst du es nicht, aber Fakt ist, die führen natürlich diese lange Unterbrechung und diese Diskussion und dieses schon herbei, so dass der Schiri sowieso erstmal nur dasteht und dann irgendwann mit der Hand ans Ohr geht und sagt, ja, mach doch keine Sorgen, wir checken das schon. Und dann checken sie es halt. Und dann kommen sie zu dem Schluss, ah ja, wenn man sich das 10-mal anschaut, möglicherweise, aber nee. Also ich glaube, ich bin bei euch beiden, ich bin auch bei Sebastian Hoeneß, das ist schade, auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit auch dazu, David, das muss man auch sagen, ob der Elfmeter, wenn es ihn gegeben hätte, dann reingegangen wäre, das steht auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, Undorf war sehr motiviert, ja, und das zog sich dann, finde ich, im Spielverlauf fort. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht für die 30 Minuten plus X, die er bekommen hat, bis eben auf diese eine Szene, ja, und die hätte dem Ganzen nochmal eine Wendung geben können, ja, 82. Minute, die Hereingabe von El Canus, die er dann für seine Verhältnisse fast schon kläglich am Tor vorbeistreichelt, ja, bin weiterhin nicht sicher, ob der, wir haben gestern Abend schon drüber diskutiert, ob der dachte, er steht vielleicht zu weit links, weswegen er den Fuß so weit aufmacht und der Ball geht dann eben ohne Druck am Tor rechts vorbei, aus seiner Perspektive. Also, ich bin ein großer Freund davon, sich nicht allzu sehr an diesen Schiedsrichterleistungen aufzuhängen, weil es einfach nichts bringt und weil es die Qualität derer, die da pfeifen, grundsätzlich schon länger nicht mehr mit der des Spiels.
Dann reden wir über Zielstrebigkeit, Punch und Effektivität, David.
Okay.
Du wolltest weg von den Elfmetern, jetzt gehen wir weg von den Elfmetern.
Ja,
kann ich aber verstehen.
Wahrscheinlich schon reingekommen, Christian, hättest du mich gelassen.
Ja, gut, ich gebe dem Kollegen jetzt auch mal das Wort.
Ja, wird viel über Emotionen so geredet. Du kannst das Spiel natürlich auch taktisch ein bisschen nüchterner anschauen und da ist es schon so gewesen, dass es jetzt nicht die große Fülle an Großchancen gegeben hat. Die Chance von Undorf ist angesprochen worden, aber ansonsten finde ich, hast du schon gemerkt, dass man sich dann schwer tut, die Vielzahl an großen Chancen rauszuspielen, dass vielleicht auch der eine vorne zum Bälle festmachen fällt, hat Jeff Chabot in der Mix zu uns gesagt, haben wir ja auch gesehen. Das ist schon eine Aufgabe, aber das war zu erwarten bei der Personalsituation im Mittelsturm.
Genau, und das hat Tomasch, finde ich, hat, das ist ein ganz ambivalentes Spiel gemacht. Er hat sich komplett reingehauen, hat sich aufgerieben, hat genau das gemacht, was man von ihm fordert in dieser Position als zentraler Stürmer dieser offensiven Dreierreihe vorne, aber er hat halt überhaupt kein Land gesehen. Ja. Und der wurde dann besser, als Undorf reinkam und er auf die rechte Position von Bonani switchen konnte. Dann hat er auch nochmal einen notentechnischen kleinen Sprung machen können, weil sonst war es einfach echt wenig. Du kannst ihm aber eines nicht attestieren, dass er es nicht versucht hat. Also er hat wirklich das, was er eben reinhauen kann, hat er gebracht. Und gerade diese Anfangsphase, die David vorhin angesprochen hat, die ersten 20, 25, da hat es funktioniert, weil sie da ganz viel One-Touch gemacht haben, ja, weil sie auch mit langen, also Bällen, die große Distanzen überbrückt haben, versucht haben, schnell nach vorne zu kommen. Gerade El Canus hat ganz viel Linienbrechendes gespielt, also viele Aktionen gehabt, die eine Reihe von Fenerbahce mindestens geknackt haben. Und wenn sie da waren, dann war plötzlich auch viel Raum da. Ja? Und es hat alles in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so funktioniert. Ja? Und auch obwohl Undorf dem Spiel was gebracht hat, durch seine Präsenz und auch durch seine Fähigkeit eben den Ball da vorne mal festzumachen und den Gegner mal wegzuhalten, auf dem Rücken zu halten, hat eben trotzdem diese Durchschlagskraft ging ihnen komplett ab, ja. Und wenn es dann mal, so wie die letzten Wochen öfters zu sehen, Chabot gewesen wäre, der sich aus der zweiten, dritten, vierten Reihe einfach mal das Ding nimmt und mit seinem Huf da irgendwas macht, damit halt mal ein Abschluss aufs Tor vor allem kommt. Das ist leider alles nicht passiert und so konnte Sportskamerad Ederson mit seinen Mätzchen einen entspannten fast Abend verleben da hinten raus. Das war ein bisschen schade.
So, und ich, genau der letzte Punkt von dir, den finde ich fast am besten herauszuheben. Ich erinnere mich an Davids Worte, als wir in Basel den Podcast aufgenommen haben und dann ging es zu Hause gegen Heidenheim. Und da hat David gesagt, er war ja mal Fußballtrainer, es geht darum, das Tor des Gegners auf viele mögliche Arten sozusagen in Gefahr zu bringen. Und genau das, finde ich, hat in Istanbul gefehlt. Das machst du am besten, finde ich, daran fest, dass im ersten Durchgang nahezu alles über die rechte Seite und Asignon ging, der sich sehr, sehr, finde ich, auch forsch da vorne eingesetzt hat und immer mal wieder was versucht hat. Allerdings die Tatsache, dass eben Luka Hakes der die zwei Kopfballgelegenheiten hatte und eben nicht die Offensivspieler, spricht auch dafür. Im zweiten Durchgang ging dann viel mehr über links und Mittelstädt, der sich da versucht hat einzubringen. Aber du hast zu keiner Phase des Spiels genau dieses Ding ausgestrahlt. Ey, wir können das und das. Und das können wir übrigens auch, wenn wir wollen. Und irgendwann hauen wir euch einen rein. Und das hat gefehlt.
Und das ist gerade jetzt in der Phase, wo du keinen echten Mittelstürmer hast, umso wichtiger. Dass du da eine Vielfalt hast. Das zuletzt mal, wenn man sich die Tore in den letzten Spielen anguckt, ist mal eine Ecke dabei gewesen. Ein anderer Durchbruch dabei gewesen. Das ist die Aufgabe und das muss in den nächsten Wochen dann halt auch da sein. Ja.
Ja. Es gilt übrigens für viele Sportarten, ne? Also, dass du diese Vielfalt brauchst, logischerweise, ja. Vielleicht beim Tennis nicht, da gibt's immer noch Leute, die auch in diesen Zeiten noch komplett Surf und Volley durchspielen, ja, aber.
Oh, das ist schon ein bisschen her.
Aber ja, gut.
Aber zum Beispiel, heutzutage ist, glaube ich, innen mal so einen Stopp einzustreuen, so.
Das zum Beispiel, ja. Ja. Nein, und es, wie gesagt, dieser Mix, wenn du den nicht bringen kannst, dann fehlt da einfach eine Komponente und der Gegner kriegt es zumindest einfacher gemacht, sich auf die Dinge einzustellen, die auf ihn zurollen, ja. Und ja, schade, ja. So bleibst halt auch dabei und auch, wenn man die ganz, ganz Schlussphase nimmt, ja, du hast noch zu mir gesagt, ich weiß, das ja. Stand 83, 4, das war die Unterchance, ich guck dich an und sag, das war's. Ja, also die nicht macht oder nicht mal aufs Tor bringt. Und du sagst, nee, warte mal, die haben sie jetzt eigentlich, wir sind doch genau da, wo sie sein wollen. Ja, jetzt hast du noch more or less 10 Minuten mit dieser Nachspielzeit, die kommen wird. Du liegst nur 1 zurück. Du hast die Qualität, du hast deinen besten Stürmer auf dem Platz, auch wenn er nicht bei 100% ist. Da kann noch was gehen. Und dann kam nichts mehr. Und das hat auch der Hoeneß dann klipp und klar angesprochen, dass er sich da schon gewünscht hätte, dass man die Struktur auch beibehält, ja, und versucht da noch dem Gegner wirklich Aufgaben zu stellen, dass es nicht passiert. Das war die letzten Wochen anders. Ja, da war ein Abfall da, wenn man so möchte, wenn man so interpretieren möchte, weil sie es eben nicht geschafft haben, dann sich nochmal Hochkaräter rauszuspielen. Und so konnte dann Fenner, hat auch dann Tedesco gut gemacht, der hat dann halt auch nochmal 2, 3 Wechsel gebracht, ja, dem Spiel so quasi Fluss versucht zu nehmen. Die Jungs haben jeden Kontakt angenommen von ihm, um sich hinzulegen oder die Tribünen aufzupeitschen und so war dann einfach nichts mehr zu machen.
Ja, das ist genau das. Ich war mir echt sicher, dass da irgendwem noch irgendeiner vor die Füße fällt in der Nachspielzeit und genau dazu ist es nicht gekommen. Das liegt aber auch daran und ja, ich verstehe das auch, dass man den schönen Fußball spielen will. Man hat beim VfB auch oft die Situation, man will die Dinge rausspielen, dann nochmal Flügelwechsel, alles cool. Trotzdem hätte ich mir dann in 2, 3 Situationen in der Nachspielzeit und die gab's einfach gewünscht, dass einer mal den Ball in den 16er wämst. So Hail Mary mäßig. Ich weiß, das ist dann echt Ultima Ratio. Und das gefällt dann auch wahrscheinlich dem Trainer nicht. Aber in so einem Spiel, wenn du merkst, boah, schwierig. Und wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Du liegst 0-1 hinten. Also was soll passieren? Baller doch dieses Ding rein. Vielleicht fällt ihnen irgendwie Jeff Chabot vor die Füße und er drückt das Ding rein. Kannst du nicht wissen. Das hat mir gefehlt, dass einfach so ein bisschen dieses, komm, jetzt ist eh egal. Jetzt versuchen wir einfach alles und das hat zum einen der VfB nicht hinbekommen, zum anderen aber Philipp hat es gesagt, Fenerbahce hat das auch ganz klug zu verhindern gewusst, sagen wir es mal so. Naja, wie sagt man so schön, sei es drum. Ich hasse den Spruch, sei es drum. In dem Fall. David, 3 Punkte nach 3 Spielen in der Euroleague. Was machen wir damit aus VfB-Sicht?
Ja, ist ein Schnitt, mit dem es eng wird. Aber muss natürlich den Spielplan sehen. Die hatten jetzt schon dicke Brocken. Jetzt kommt Feyenoord noch, ist auch noch dick. Aber dann kommen natürlich auch noch Spiele, dass man einen Spielplan sieht, in denen der VfB als Favorit ins Spiel geht und auch die Punkte holen kann. Top 8 ist jetzt natürlich sehr weit weg und schwierig. Geht jetzt erstmal drum, die ersten 24 zu erreichen. Das ist aber aus meiner Sicht absolut drin. 10, 11, 12 Punkte wirst du brauchen, also noch 3 Siege.
Ja, gegen so Mannschaften wie dieses kleine Deventer, die Aston Villa plötzlich schlagen und so. Ne? Ja, also ich Wahnsinn, meine, ne? man ist da in einer schwierigen Situation, wenn man sich ein bisschen was in die Tasche legt, ehrlich gesagt. Ja, das, wenn man eben aufs Programm nur schaut, das sind ja nicht die großen Namen, aber das sind nicht die, deswegen die kleineren Aufgaben. Und wenn die Mannschaft, das war auch die Stoßrichtung meines Kommentars, ich gehe nochmal drauf, wenn die Mannschaft es nicht schafft, dieses Lehrgeld, das sie jetzt bezahlt hat, 2-mal hintereinander in Basel und bei Fenerbahce, dieses Lehrgeld in Lerneffekt umzumünzen, dann wird es nicht reichen. Und dann wird auch der 24er-Cut nicht erreicht. Dann steht man im Ende Januar wieder da und guckt allen anderen zu, wie sie weitermachen. Ja. Und ja, wenn die Mannschaft dieses Level erreichen möchte, dann muss was passieren. Und dann darfst du beispielsweise eben dich nicht mehr so in Anführungszeichen einfach / billig abziehen lassen, wie gestern Abend hier im Shiku Sharakolo.
Ich glaube, wenn du den Spielplan anschaust, was David meinte, du hast natürlich, bei allem Respekt, du hast 2 Pflicht-Heimspiel-Siege, finde ich, Maccabi und Young Boys. Wobei, ey, die Young Boys haben auch schon 6 Punkte auf dem Konto, wenn man sich das anschaut. Also das ist alles nicht ohne, aber das sind trotzdem Spiele, so, die solltest du, die musst du ziehen, sonst kannst du es lassen. So, aus meiner Sicht sehr entscheidend für den weiteren Weg in diesem Wettbewerb wird wirklich dieses Heimspiel gegen Feyenoord in 2 Wochen zu eigene Kulisse, ein Gegner, der in Topform ist, der in der heimischen Liga noch ungeschlagen ist, Tabellenführer, richtiges Brett, Feyenoord, läuft ein bisschen so, finde ich, unter dem Radar sogar, wenn man sich mit dem europäischen Fußball gerade beschäftigt, aber zu Hause kannst du die natürlich schlagen, wenn du einen guten Tag erwischst, das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass dieses Spiel so ein bisschen den Weg vorgehen wird, aber dann, David, wird's halt schon noch, du musst dann halt auch mal auswärts was holen. Also du hast ja, ne, auch selbst in der Champions League Saison gab's dann 2 Auswärtssiege. Gut, da hattest du zu Hause auch ein schwierigeres Programm, aber du musst dann halt tatsächlich auch mal vielleicht das Aston Villa vormachen und dann halt mal in den Niederlanden punkten.
Das ist richtig, du hast 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele und du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jedes Heimspiel gewinnst. Wären dann 12 Punkte, die kannst du nicht einplanen. Was macht Philipp Meisel jetzt hier?
Ich glaube, Philipp Meisel, er ist nur kurz aufgestanden. Okay. Man muss dazu vielleicht sagen an der Stelle für unsere Hörer da draußen, wir nehmen wirklich in, also man könnte sagen, Yoga-Retreat-Posen diesen Podcast auf, jeder in seinem Zimmer, weil wir keine anständigen Stühle und Schreibtische haben. Deswegen ist es für den Rücken, muss man sich immer mal wieder ein bisschen hinrenken. Aber David, du darfst weitermachen. Für unsere Zuschauer war das nur der kleine Einwurf.
Nein, ich war eigentlich fast schon fertig. 4 Heimspiele kannst du nicht davon ausgehen, dass du jedes gewinnst. Also musst du auswärts was holen.
Ja, und aber wenn du dir das anguckst, das ist wirklich, ne, ich habe mir gestern Abend mal echt die Tabelle mal einfach in Ruhe durchgelesen und das ist schon, also wie gesagt, VfB ist schon mittlerweile ordentlich unter dem Strich, klar, kann sich auch schon am nächsten Spieltag ändern, aber die Mannschaften hamstern da ihre Punkte. Spielplan ist ein Thema, sehe ich auch so. Hat auch Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, da haben wir danach gefragt, er weiß, dass 3 Punkte aus 3 Spielen wenig sind, zumal du wirklich auch in den beiden Auswärtspartien was holen konntest. Gerade in Basel hast du vor allem die Chancen noch und nöcher gehabt und warst halt hinten einfach anfällig. Ja, ich bleib dabei, das Spiel gegen Feyenoord in 2 Wochen, das wird für mich der Gradmesser. Das wird für mich vor allem nicht nur der Gradmesser dahingehend, kommst du weiter in diesem Wettbewerb, sondern kannst du dich auch wirklich mit dieser Art von Mannschaften messen und die auch mal packen, weil darauf kommt's auch an.
So, bin wieder da. Alles gut. Ja. Zum Glück gibt es keine Videobegleitung dieses Podcasts. Dann würdet ihr Dinge sehen, die wollt ihr alle nicht sehen.
Das ist wohl wahr. Aber wir hatten zumindest Spaß. Wir hoffen, ihr trotz der Niederlage des VfB auch einigermaßen, ich würde sagen, bevor hier noch irgendwas kaputt geht, was das Inventar in unseren Zimmern betrifft, gehen wir kurz in die Pause, machen einmal kurz den Rücken gerade und sprechen dann weiter, oder? Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Das NLZ haben wir heute in aller gebotener Kürze für euch, müssen und dürfen und wollen vor allem aber darüber sprechen, Philipp, dass der VfB 2, die U21, den von dir angekündigten Pflichtsieg gegen Schweinfurt geholt hat, 3-0, auf eine Art und Weise, die ich schon als sehr souverän bezeichnen würde. Wie siehst du es?
Das ist so, wobei man also mittlerweile einfach schon sagen kann, Schweinfurt ist nicht konkurrenzfähig in dieser Liga. Ja, das tut mir ein bisschen weh, weil ich ist natürlich immer so ein, man hat ja immer so einen Softspot für Aufsteiger, logischerweise. Ja, man unabhängig davon, ob man da emotional irgendwie drinsteckt. Der VfB natürlich muss sich nicht schämen, im Gegenteil, sondern hat das richtig, richtig gut runtergezockt, hat gezeigt, was für eine Qualität im Kader, auch in der Breite steckt mittlerweile. Das ist schon alles sehr, sehr ordentlich, wenn man bedenkt, wie wild es da auf dem Transfermarkt wieder mal zuging über den Sommer. Ja. Jetzt kommt der Jan als nächster Gegner. Auch eine Mannschaft, die man jetzt nicht im Vorbeigehen wegputzt, aber wo man sich definitiv was ausrechnen darf. Ja. Und ich meine, die Tabellensituation, schaut euch das an, ja. Es geht ja um nichts anderes als den Klassenverbleib für Nico Willig und seine Mannschaft, aber auch für das NLZ als solches und für den Club als großes Ganzes, einfach weil man die dritte Liga braucht für seinen Ausbildungsstandard. Und da ist man auf einem sehr guten Weg, hat dazu 2-3 Spieler, die herausragen. Flo Hellstern beispielsweise zu nennen, Mirza Čatović beispielsweise zu nennen, ja. Und auch in Mosanko ist wieder in, sag ich mal, Regionen angelangt, da haben ihn manche wahrscheinlich nicht mehr verortet, ja, der die letzten Jahre diese Personalie enger verfolgt hat. Und das ist schön und eine schöne Momentaufnahme, auf der es jetzt aufzubauen gilt. Aber es ist definitiv ein gutes Fundament für die nächsten Wochen bis zur kurzen Unterbrechung im Winter.
Was ich vor allem mag an dieser Mannschaft ist, der Spirit, der von Nico Willig an das Team weitergegeben wird, das Team, das diesen Spirit annimmt und dann die Flexibilität taktisch auf dem Platz, aber auch personell. Also du hast wirklich viel, wir haben schon gesehen, in englischen Wochen wurde da auch einfach rotiert und das erfolgreich und das ist schon tatsächlich eine Qualität, die Mannschaft mittlerweile einfach auf den Platz bringt. David?
Und sie fliegen auch nicht aus der Bahn, wenn sie mal einen Streifen kriegen, wie in Cottbus 05. Hast du ja bei jungen Mannschaften oft, dass es dann irgendwie so einen Hänger oder ein Tief gibt. Es sieht relativ gefestigt aus, dann gibt's mal eine Packung, aber dann punkten sie auch wieder beständig und es zeugt schon ein Stück weit von Stabilität.
Ja, definitiv. Ob das so weitergeht, Philipp hat's angekündigt, Samstag 14 Uhr auswärts beim Jahn in Regensburg für den VfB 2 in der dritten Liga. Die Frauen können wir noch kurz mitnehmen in dieser Folge. Die haben nämlich einen wichtigen Sieg zu Hause eingefahren gegen Turbine Potsdam 2-1 gegen das Traditionsteam Platz 2 gefestigt. 4 Punkte Vorsprung jetzt auf den VfL Bochum. Da deutet sich zumindest schon mal so ein, sagen wir mal, kleiner Aufstiegskampf an zwischen Sand, dem VfB Bochum, vielleicht Viktoria, die werden zumindest immer mal wieder genannt von Experten, dass die da auch noch eingreifen könnten, aber die Mannschaft ungeschlagen geht da weiter durch und auch jetzt wieder nach Rückstand, ne?
Ja, ich meine, du, auch wenn du jetzt nicht jedes Spiel gesehen hast, wenn du dir zum Beispiel Statements anschaust mit bewegten Bildern oder auch die einfach liest, Heiko Gerber mal allen voran, dann merkst du da schon, dass da mehr als nur ein bisschen Ambition da ist, ja? Die, mit denen ist nicht zu spaßen, ja? Und es ist wirklich in dieser aktuellen Verfassung davon auszugehen, dass sie bis zum Ende ein gewaltiges Wörtchen damit reden wollen und es auch können aufgrund ihrer Qualität.
Und das nächste Spiel, also erst in der Woche, ist ein Heimspiel gegen Tabellenletzten. Also du hast jetzt wirklich eine Konstellation, wo du dich da vorne festbeißen kannst, dann auch eine Situation schaffen, wo du über Wochen, vielleicht Monate da oben dann mitspielen wirst. Ist eine gute Situation.
Man merkt immer daran, was für eine Gier in einer Mannschaft oder in einer Einheit, also wenn man das Trainerteam mitnimmt, steckt, wenn man zum Beispiel den Trainer nach eigentlich guten Spielen moppern hört.
Ja, so, ist richtig.
Dann weißt du, okay, ja, da die wollen. Ja, und das war bei Heiko zuletzt so. Der hat immer wieder klar Punkte rausgearbeitet, auch nach den Erfolgen. Das und das passt ihm nicht und da müssen wir noch Schritte tun. Und das ist grundsätzlich ein guter Nährboden für Entwicklung, logischerweise.
Definitiv. Ihr habt es angedeutet, kleines Päuschen ist jetzt, das liegt daran, dass eine Länderspielpause ist bei den Frauen. Finden übrigens Nations League Halbfinale statt, Deutschland-Frankreich. Ich meine Hinspiel am Freitag, Rückspiel am Dienstag. Und aus dem Grund pausiert eben auch die zweite Liga. Und dann geht's da in 10 Tagen weiter. Nicht erst in 10 Tagen, sondern schon am kommenden Wochenende steht für den VfB das Heimspiel in der Bundesliga gegen den ersten FSV Mainz 05 an und 3 Tage später am Mittwoch um 18 Uhr steht für den VfB das Pokalspiel beim ersten FSV Mainz 05 an und ich merke, ich wiederhole mich, aber das ist gar nicht falsch, weil es ist, wie es ist. Es kommt der Doppelpack gegen die Mannschaft aus Rheinhessen. Kennt ihr dieses, Philipp, kennst du Monty Python, diesen Sketch, wo immer mit diesen Bergsteigern, die beiden Mount Everests besteigen wollen und so weiter, so ungefähr kommt mir das hier ein bisschen, okay, egal. Nein. Vielleicht die Älteren unter uns, unter
ich
euch
bin,
da draußen.
Ich bin, es liegt tatsächlich daran, ich bin nicht unbedingt ein Monty Python Fan. So, ich, das war irgendwie nie meine Form von Humor, die mich lange zumindest gecatcht hat. Das konnte ich mir irgendwie einmal anschauen, so, und dann, jo, aber.
Bist du denn Fan des Mainzer Fußballs?
Ich bin Fan des Mainzer Fußballs, zumindest dem der letzten 1,5-2 Jahre oder dem Hendriksen Mainz. Fußball bin ich großer Fan, weil es diese Truppe da aus diesem Städtchen endlich mal ein Gesicht gibt. Ja, Mainz ist, jahrelang hat man sich gefragt, was zur Hölle wollen die eigentlich hier? Und warum sind die hier? Das selbst ihre eigenen Fans, ich meine, wie viele Jahre haben die ihre Hütte nicht vollbekommen? Weil sie eben nicht attraktiv waren, weil sie kein Profil hatten, weil sie keine Geschichte erzählt haben. Und jetzt tun sie das. Es liegt am Trainer, das liegt an seinem Spielstil, den er der Mannschaft implementiert hat. Es liegt auch an den Protagonisten. Ja, ein paar sind jetzt schon nicht mehr da. Johnny Burkhardt mal ganz vorne, aber so Leute wie Paul Nebel, Nadim Amiri, da wird einfach guter Fußball gespielt. Der macht Spaß, den kannst du dir anschauen. Der hat eine Aussage, eine ID, eine DNA, Identität, nenn's wie du es willst. Ja, und deswegen kann ich da in letzter Zeit viel mit anfangen, ja, auch wenn sie gerade sportlich bisher in dieser Saison noch nicht das rausholen an Ergebnissen, das ihnen eigentlich zustehen würde, ob der Art und Weise, wie sie auftreten.
Ja, schwierige Phase gerade für Mainz, hast du angesprochen, auf dem Relegationsplatz, tun sich gerade ein bisschen schwer mit dem Tore schießen. Im Schnitt so 1 pro Spiel, jetzt auch unter der Woche in der Conference League, Heimspiel lange in Überzahl, ein Tor geschossen. Das ist gerade so ein bisschen das Manko. Ich warne aber dringend davor, die Mannschaft in irgendeiner Weise auch nur 1% auf die leichte Schulter zu nehmen. Die haben sich letztes Jahr über die Liga für die Conference League qualifiziert, VfB nicht gemacht. Ist kein Zufall gewesen. Gut, sie haben Burkhardt verloren, aber ansonsten sind da noch gute Jungs auf dem Platz und die werden am Schluss nicht auf dem 16. Platz bleiben, auf gar keinen Fall, auf dem sie jetzt gerade sind.
Und in der vergangenen Saison hat der VfB das wirklich auch zu spüren bekommen. Da gab es zu Hause ein 3-3, wo, als die Mainzer noch in der Nachspielzeit den Punkt geklaut haben. Dort hast du dir echt den Schneid abkaufen lassen und 2-0 verloren. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr erkenne ich hin und wieder auch ein paar Fenerbahce-Züge bei Mainz. Also sie haben diesen Spielstil, den Philipp angesprochen, aber sie haben schon auch ein bisschen diesen, ich sag's jetzt mal, Schmutz, so diesen gesunden fußballerischen Schmutz, der auch so ein bisschen dazu gehört. Sie haben auch so Charaktere, die auch Rhythmus rausnehmen können, wenn es ihnen gerade passt im Spiel. Sie haben aber auch Spielfreude, wenn es notwendig ist. Ich finde, dass es dieser Hendriksen-Fußball besticht dadurch, dass er wirklich auch gut anpassungsfähig ist. So, jetzt haben die Ergebnisse bisher nicht gestimmt und die Mainzer drohen natürlich ein bisschen in diese Conference League-Falle zu tappen. Also auch immer dieses Donnerstag, Sonntag, das ging bei denen jetzt auch los. Sind in der Conference League mit 2 Siegen aus 2 Spielen reingestartet. Aber haben jetzt natürlich schon auch Ergebnisdruck in der Bundesliga, das ist ganz klar. Ich glaube auch, die werden auf keinen Fall da unten bis zum Ende der Saison drinbleiben. Aus VfB-Sicht wird es jetzt, glaube ich, wichtig sein, vor allem jetzt mal vielleicht mit Blick auf Sonntag, auf das Bundesligaspiel, eigentlich das zu machen, was er in Wolfsburg gemacht hat. Nämlich einem Gegner, der ergebnistechnisch angenockt ist, zu zeigen, hallo, wir reiten euch heute nochmal 3 Punkte davon. Und das möglichst auch von Anfang an klar zu machen mit der Kulisse vor heimischem Publikum. Ich glaube, dass die Anfangsphase in diesem Spiel am Sonntag ganz wichtig sein
wird. Da kannst du von ausgehen. Das ist in jedem Spiel so, aber eben gerade gegen so Mannschaften, die ja ein bisschen sich selbst unter Druck gesetzt haben, wie die Mainzer durch ihre Tabellensituation, die eigentlich müssen, die werden mit Drive kommen am Anfang, und da musst du ihnen halt sofort die Luft abschnüren, musst du ihnen sofort sagen, so, hier nicht, heute nicht und ihr nicht, ja. Und wenn dir das gelingt, hast du eine gute Basis für das, was dann noch in den restlichen 90 Minuten, 85, wie auch immer, folgt.
Bundesliga am Sonntag, Pokal am Mittwoch, es sind 2 Spiele, aber es ist ein Gegner, und deswegen gibt's jetzt ein dickes, ordentliches Datenpaket von unserem Felix Mahler. Der hat für euch alles zusammengestellt, was ihr über den ersten FSV Mainz 05 wissen müsst. Bitteschön.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Der Doppler gegen Mainz. Zuerst der VfB, dann Mainz. In den Bundesliga-Statistiken das erste Spiel. Tore Platz 8 gegen Platz 13. Torschüsse Platz 2 gegen Platz 7. Vorteil VfB. Gegentore Platz 16 gegen Platz 6. In dem Fall auch Vorteil VfB. Passquote Platz 3. 87,3% gegen Platz 16. 78,5% bei Mainz im Schnitt. Ballbesitz Platz 2. 57% gegen Platz 7. 50%. Weitere Vorteil VfB. Gesamtgewonnene Zweikämpfe Platz 9 gegen Platz 5. Gesamtgewonnene Kopfballduelle Platz 10 gegen Platz 1. Vorteile für Mainz. Flanken aus dem Spiel Platz 2 gegen Platz 1. Absolutes Top-Duell hier also. Karten Platz 17 gegen Platz 3. Da muss der VfB gewarnt sein. VSM Gegner Platz 11 gegen Platz 8. Laufdistanz Platz 12 gegen Platz 13. Auf Augenhöhe. Sprints Platz 16 gegen Platz 4. Intensive Läufe Platz 17 gegen Platz 6. Also hier wie so oft Vorteile beim Gegner. Aus den 13 Kategorien also 7-mal Vorteil VfB, 4-mal Vorteil Mainz und 2-mal ausgeglichen. Beim Gesamtmarktwert ist es Platz 6 gegen Platz 11. In der Tabelle aktuell Platz 3 mit 15 Punkten gegen Platz 16 mit nur 4 Punkten. Halbtabelle Platz 3 gegen Auswärtstabelle Platz 11. Gab bisher 20 Auswärtsspiele in Mainz. 9 Niederlagen, 5 Remis, 6 VfB-Siege. Nicht so positiv. Seit Hoeneß im Amt ist, gab es 2 Siege und 1 Niederlage in Mainz für den VfB. Weitere Geschichten vor dem Bundesligaspiel. Zuerst zum VfB. Aktuell 4 Siege in Folge in der Bundesliga. 5 Siege in Folge gelang dem Hoeneß-Team jetzt im September, Oktober 2023. Damals sogar 6-mal nacheinander gewonnen. Der VfB blieb in dieser Saison in 4 der 7 Partien ohne Gegentor. In der kompletten letzten Saison hielten die Schwaben nur 7-mal ihren Kasten sauber, und die Schwaben haben alle ihrer 6 Gegentore in dieser Spielzeit auswärts kassiert. Vor allem Schokolisse startet man mit 3-0 Siegen. Nun könnte ein neuer Vereinsrekord aufgestellt werden. 4-0 Heimsiege zum Start schaffte Stuttgart noch nie. Geschichten zu den 05ern. Die Mainzer verloren erstmals unter Bo Henriksen 3 Bundesliga-Partien in Folge. Der FSV hat nach 7 Spieltagen nur 4 Punkte auf dem Konto. Nur 2-mal waren es zu diesem Zeitpunkt noch weniger in der Historie. Sie warten seit 9 Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg und stellten mit dem jüngsten 3-4 gegen Leverkusen den Vereins-Negativrekord von vor 5 Jahren ein. Und Mainz hat alle 4 Punkte auswärts geholt bisher, keinen zu Hause in der Bundesliga. Etwa 70 Stunden nach dieser Partie wird man sich in der zweiten Runde des Pokals wiedersehen. Nach der Länderspielpause ist der Terminkalender beider Teams wieder prall gefüllt. Für Stuttgart und Mainz stehen ab diesem Duell bis zur nächsten Länderspielpause im November jeweils 5 Spiele in 15 Tagen auf dem Programm. 05 war ja auch in der Conference League mit von der Partie. Bisher gab es nur 2 Pokalspiele gegen Mainz. Im Dezember 2017 verlor man 3-1 in Mainz und 1983, eine Weile her, gewann man 1-0 in Mainz. Der Faktor des Dopplers, der Liga-Pokal-Doppler quasi, macht die Partie natürlich auch interessant. Zuerst geht es nach Stuttgart, danach nach Mainz. Also bin ich meinen Terminkalender durchgegangen beim VfB. Bis zum Jahr 2000 runter, um es ein bisschen zu begrenzen, gab es das 7-mal an der Zahl. Wir gehen chronologisch zurück. Oktober 2019, zuerst 2-6 beim HSV in der zweiten Liga verloren, dann 2-1 in Hamburg im DFB-Pokal gewonnen. April 2013, zuerst 2-1 zu Hause gegen Freiburg im DFB-Pokal gewonnen, ins Finale eingezogen, dann auch in der Liga zu Hause 2-1 gegen den SCF gewonnen. Dezember 2010, zuerst in der Liga 3-5 gegen Bayern München verloren, dann im DFB-Pokal auch im Heimspiel 3-6 gegen die Bayern verloren. Februar 2007, zu Hause 0-0 gegen die Hertha in der Liga, dann im Heimspiel im Pokal 2-0 gewonnen gegen Hertha BSC. November 2002, zuerst 1-0 in Leverkusen gewonnen in der Bundesliga, dann ebenfalls in Leverkusen im Pokal gespielt, allerdings 0-3 verloren auswärts. Dezember 2001 zuerst 0:1 zu Hause gegen 1860 München verloren, dann ebenfalls im Heimspiel im Elfmeterschießen im Pokal auch gegen 1860 verloren und Dezember 2000 zuerst 0:0 in der Liga zu Hause gegen Freiburg, dann ebenfalls im Heimspiel mit 2:1 in der Verlängerung im Pokal gegen Freiburg gewonnen. Heißt, erste Erkenntnis, es waren immer die exakt gleichen Partien davor, also immer nur zwei Heimspiele für den VfB am Stück gegen denselben Gegner oder eben zwei Auswärtsspiele am Stück. Diesmal mit Mainz ist es ja aufgeteilt, ein Heimspiel in der Liga, ein Auswärtsspiel im Pokal und die Bilanz. Aus 7 Ligaspielen in diesen Dopplern gab es 2 Siege, 2 Unentschieden, 3-mal verloren. Aus 7 Pokalspielen 4 Siege und 3 Niederlagen. Also insgesamt eine ausgeglichene Statistik, aber in diesen Dopplern, in den Ligaspielen eine leicht negative Bilanz, in den Pokalspielen eine leicht positive.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Da war viel drin.
Ja, anstatt dickes B, ein dickes D. Ja, ganz, ganz viele Daten und interessante ja, auch dabei, weil sie eben aufzeigen, dass man sich nicht von der Tabellensituation blenden lassen darf. Ja, diese Mannschaft ist gut und sie ist jederzeit in der Lage, das zu zeigen. Und man muss sich nur das letzte Spiel derer anschauen, dagegen Leverkusen. Was war das von der Vorwoche? Dieser eigentlich irre Schlagabtausch, den Leverkusen meines Erachtens nicht gewinnen muss.
Ja, nee, ganz im Gegenteil.
Sie tun's, aber das kann genauso gut andersrum ausgehen. Und deswegen also Obacht wirklich vor den Mainzern. Ich kann es nicht oft genug wiederholen.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Auch wenn es 2 Spieler sind, hat jeder nur einen Spieler rausgesucht. David, wen siehst du im Fokus bei den Mainzern?
Ja, bei mir ist es der Nadim Amiri, ist aus meiner Sicht der beste Fußballer, den sie haben, ist ja jetzt in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal im Fokus anderer Vereine gestanden, zieht die Fäden im offensiven Mittelfeld, leitet ganz viel ein und ist gerade auch jetzt, wo sie sich ganz vorne mit dem Tore schießen schwer tun, umso wichtiger, auch einen guten Fuß beim Freistoß. Wenn du seine Kreise einengst, dann hast du schon mal einiges gewonnen. Aber nicht so leicht.
Bin immer noch großer Freund von diesem Transfer von Amiri. Also das finde ich, das macht für mich oder hinterlässt bei mir Eindruck, dass ein Spieler kommt, sagt, ey, ich bin da gerade bei Bayer Leverkusen. Wir sind auf dem Weg, mit Xabi Alonso zu den Invincibles zu werden, alles Mögliche an Titeln zu holen, was geht. Aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation. Ich wechsle im Winter nach Mainz.
Ja.
Und das war für ihn, für seine Karriere, für der völlig richtige Schritt und ist da zum absoluten Leader. Ich finde, das nötigt mir Respekt ab, wie man so schön sagt.
Mein Spieler ist der, ich sag's mal so, einer der 3, vielleicht 5 besten Sechser der Liga. Und keiner hat ihn auf dem Schirm. Kai Schusano, Japaner, kam da vor nicht allzu langer Zeit, hat sich sofort zum Stammspieler, Dauerbrenner entwickelt, 100% Startelfquote, spielt überragenden Fußball, auch in dieser Saison schon mit einem Tor, einer Vorlage in 7 Ligaspielen, ist unersetzbar für die Mainzer, hat, das kann man sich so ein bisschen anlesen, auch einen ehemaligen Stuttgarter, da hat da seine Finger mit im Spiel, ja, Shinji Okazaki, der war wohl mit Treiber dafür, dass Sano sich dafür entschieden hat, nach Mainz zu gehen. Wächst dort zu einem ganz klaren Konkurrenten für Wataru Endo heran. Den kennen wir auch noch alle ganz gut, ja, weil die spielen natürlich dieselbe Position, Japans Nationalelf. Da deutet sich ein Konkurrenzkampf an und ich mag solche Spieler, die einfach so diesen 360-Grad-Blick haben, die Augen im Hinterkopf zu haben scheinen, die immer wissen ganz genau, wann muss ich was tun. Und was passiert vor allem, wenn ich das dann getan habe? Die sind immer schon einen Schritt weiter. Mhm. Sano ist so einer. Und ich mag dem sehr, sehr gerne zuschauen. Und Spieler wie Nebel und Amiri, die können auch deswegen so glänzen, weil sie wissen, da hinten ist einer, der regelt.
Ja, Antizipation ist das Stichwort. Das ist bei solchen Spielern, das kannst du schwerlich dir antrainieren, ne? wenn du es hast, dann ganz wichtig. Wenn du so einen Spieler bei dir in deinen eigenen Reihen hast. Ein Spieler in den Reihen der Mainzer, den ich mir rausgesucht habe, ist einer, den ich tatsächlich, ich gebe es zu, ich hau's vorweg, den ich mir durchaus auch gerne mal im Brustring-Trikot vorstellen könnte. Und der heißt Nelson Viper. Ist für mich ein absoluter Charakterkopf, so eine richtige Beißzange vorne in der Offensive. Einer, der es manchmal auch wirklich erzwingen will. Der VfB hat es schon schmerzlich zu spüren bekommen, eben in diesem Spiel in Mainz. Hat er nämlich unter anderem das aus Mainzer Sicht wichtige 1-0 geschossen. Hat für mich, auch wenn bei der U21-Europameisterschaft alle nur Woltemade, über nichts anderes wurde geredet, für mich war Nelson Weiper eigentlich zusammen mit Rocco Reitz auch einer der besten Akteure in dieser U21, hat auch sehr wichtige Tore geschossen. Und auch jetzt, letzte Woche in diesem Wahnsinnskick da gegen Leverkusen, Philipp hat es angesprochen, 3-4 ging es aus, auch da hat er von sich reden gemacht. Ist ein Spieler, der in der Offensive variabel ist, der immer mal wieder auch verrückte Dinge probiert, der geht gerne ins 1 gegen 1, hat aber auch einen wunderbaren Kopfball, hat einen starken Schuss und würde ich sagen, ich weiß nicht, David, wie du siehst, also ist jetzt nur reine Spekulation, aber so ein Spieler kannst du dir eigentlich auch beim VfB vorstellen, durchaus.
Ja, es ist ja auch mal so ein bisschen, hat die Runde gemacht, dass man sich so lose mit ihm im Sommer sogar beschäftigt hat, auf den letzten Metern des Transferfensters. Er ist ja noch jung, wer weiß.
Ja, da ist noch einiges vor sich. Ich glaube aber und hoffe natürlich aus VfB-Sicht, dass er jetzt am Sonntag und am Mittwoch dann im Pokal möglichst nicht seine besten Tage hat. Wie seht ihr das jetzt mal generell im Zusammenspiel mit diesen beiden Partien? Das gibt's ja... kommt ja nicht oft vor. Wir haben übrigens, unsere Kollegen schreiben das auf, wann gab es dann mal, dass der VfB 3 Tage hintereinander gegen denselben Gegner gespielt hat, in Liga und Pokal. Es gab mal gegen München, da wollen wir gar nicht drüber reden, da gab es, glaube ich, 11 Gegentore in 2 Spielen. Es gab es zuletzt in der 2. Liga und im Pokal beim HSV, da waren beide Spiele in Hamburg. 2. Liga wurde verloren, im Pokal ging man nach Verlängerung weiter. Ganz, ganz früher, da erinnern sich die Älteren noch dran, gab es mal gegen 1860, das weiß ich nur, weil Davor Šuker damals dort gespielt hat. Und auch das ging nicht gut aus gegen die Löwen. Aber wie seht ihr das? Ist das irgendein Faktor? Ist das irgendwas, wo man vielleicht schon auch aus Trainerperspektive beide Spiele im Fokus hat? Stichwort Rotation, wie gehe ich welches Spiel an? Oder ist das Business as usual?
Naja, ein Indiz dafür ist ja schon die Art und Weise, wie die Mannschaft jetzt mit den Tagen nach Belgrad umgeht. Die haben gestern Abend nach dem Spiel nicht wie üblich noch die Ersatzspieler hochbelastet und sind anscheinend in Flieger und heim, sondern sie sind hier, die trainieren hier und die haben auch Leute dafür extra mitgenommen, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, aber deswegen da sind, damit halt heute ordentlich trainiert werden kann. Ja.
In Istanbul, aber nicht in Belgrad.
In Istanbul, genau. Also Stenzel und Silas beispielsweise sind hier. Hellstern ist mit dabei und so weiter. Ja, also da wird heute ordentlich hingelangt und dann geht's erst nach Hause. Dann gibt's in Stuttgart ein abschließendes Briefing, Abschlusstraining. Das ist ja, wie wir alle wissen, dann nur noch Feintuning ist, so ein bisschen so eine Mischung zwischen Regeneration und Anschwitzen, wenn man so möchte. Und am Sonntag geht's schon wieder in die Vollen. Und das ist einfach ein ganz klares Indiz dafür, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen, diesen Doubleheader gegen Mainz. Und das ist auch angebracht, ganz ehrlich. Die Gründe dafür haben wir in den letzten Minuten alle dargelegt.
Ja, also ich glaube, rotiert würde so oder so werden, ob es jetzt der gleiche Gegner ist oder nicht. Wenn du Sonntag, Mittwoch spielst, die Frage ist dann eher, ob du taktische Learnings mitnimmst, Anpassungen vornimmst. Und das wird sich dann am Montag oder Dienstag entscheiden.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Dann lasst uns mal tippen und dann tippen.
Ja.
Ich mache mal den Anfang. Ich bin guter Dinge. Ich bin vor allem der Überzeugung, dass der VfB das Bundesligaspiel ziehen wird. Ich glaube, da wird er die Kulisse mitnehmen. Ich glaub, dass durchaus auch ein Stück weit vielleicht auch Wut in der Mannschaft ist nach diesem Abend von Istanbul. Und ich sehe ein 3-1 für den VfB am Sonntag. Und mit Blick auf den Pokal sehe ich uns wahrscheinlich ähnlich wie in Braunschweig über 120 Minuten gehen. Mit dem besseren Ende 2-1 nach Verlängerung für den VfB.
Ja, ich glaube, dass es zäh wird am Sonntag. Wenige Chancen, 1-0 für den VfB. Und Verlängerung am Mittwoch, glaube ich, auch. Mit dem leichten Gefühl, dass es dann Richtung Stuttgart kippen könnte, aber wird eng. Aber da würde ich mich anschließen, 2-1 nach Verlängerung.
Sonntag wird sehr zäh, bin ich bei David. Ganz, ganz zähes Ding. Mit Ach und Krach wirkt sich der VfB zu Hause zu einem 1-1. Und am Mittwoch in Mainz werden die filetiert.
Wer?
Die Mainzer. Der VfB okay. Stuttgart wird eine taktische Anpassung vornehmen, in der jetzt noch keiner rechnet. Und die in ihrer eigenen Hütte auseinandernehmen. und somit das dritte Spiel in der Historie der Clubs im DFB-Pokal für sich entscheiden. Das ganz klar ziehen, ich sag ein 3-1 in Mainz voraus. Über 90.
Da ist die bunte Palette dabei, auch was die Spielstruktur angeht, die wir so erwarten. Ich bin echt gespannt, ich glaube, es ist nicht einfach einzuschätzen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es erfolgreich wird für den VfB, das hofft ihr da draußen sicher auch. Und wir hoffen vor allem, dass euch unsere kleine Yoga-Rücken-Training-Session aus Istanbul gefallen hat und ihr in dieses Wochenende mitgenommen werden könnt. Wie immer, gebt uns gerne einen Daumen hoch, Sternchen, alles Mögliche, @meinVfB, die Social-Kanäle, info@meinVfB.de für sonstige Lob und Anwendungen, die ihr habt. Ja, wir nehmen natürlich auch Kritik entgegen, aber freuen uns mehr über Lob, so ehrlich bin ich.
Ich kann mich dem nur anschließen und hoffe, ihr kriegt noch einen kleinen Eindruck unserer Situation allein schon deswegen, weil hier draußen im Flur die Putzkolonne gerade alles Mögliche macht, aber sicherlich nicht sich leise und podcastgerecht verhält. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist einfach ein großer Spaß hier heute Morgen.
Ja, es ist oft, es ist ja fast schade, dass wir des Türkischen nicht mächtig sind, aber die lauten Gespräche, die da geführt werden, sind oft sehr amüsant. Allein schon phonetisch, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ah, gut, dann würde ich sagen, wir packen hier dann zumindest, was den Podcast angeht, langsam zusammen. Ein bisschen Istanbul machen wir noch, denn die Stadt, und das können wir euch da draußen sagen, also wenn ihr noch nicht da gewesen seid, die ist eine Reise wert. Die Leute auch, vielleicht auch wenn sie im Stadion 90 Minuten pfeifen, die Leute sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr respektvoll. Aber eine Stadt, die hat Dimensionen, also unsere 2 Stunden Taxifahrt vom Flughafen zum Hotel, die sagt schon alles. Da muss man sich ein paar Tage Zeit nehmen, aber es lohnt sich. Es ist kulinarisch top. Es ist was das Sightseeing angeht, top. Also wer die Gelegenheit hat, unsere touristische Empfehlung vielleicht noch zum Schluss, Istanbul ist gut.
Ja, absolut fantastisch, ja.
David, ich danke dir.
Danke auch.
Herr Meisel.
Teşekkürler.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.